Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 133. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, über dem sich Freunde nicht nur über Tabletop unterhalten, und wir geben unsere Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter, und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, auf unsere Webseite vielleicht oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, und wir stellen uns kurz vor. Wir sind der
Mike.
Der Martin.
Der Johannes.
Und ich bin der Ferdi. So, sehr schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir erscheinen, wie ihr sicherlich bemerkt habt, mit einer Woche Verzögerung, weil wir stimmlich und gesundheitlich angeschlagen waren. Aber jetzt sind wir wieder voll auf dem Dampfer. Und das ist auch gut so, denn wir haben sehr spannende Themen heute. Nämlich berichten heute unsere hauseigenen 3D-Drucker aus der Druckwelt. Nicht wahr? Und ja, ich gehöre zu der erlesenen Gruppe der Druckerversteher nicht dazu. Deswegen übergebe ich jetzt an den Johannes. Und er erzählt uns, was genau sich getan hat im Druck.
Genau, also wir stellen uns diese Folge jetzt heute so vor. Martin und ich haben diese weißen Kittel und so Helme mit so Lampen auf, weil wir kommen hier aus der aus dem Produktionskeller der Hobbyisten quasi.
Ich hatte eigentlich gedacht, wir sind so wie die Naturwissenschaftler, weil es ist ja so, es gibt ja so Leute wie den Ferdi, die haben ja Sachen, die schneiden. Das sind also Schneider. Und wir sind ja welche, die
ein einfacher
Drucker.
Schneider.
Ja, und das ist überall. Und es ist ja wie die Natur auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Nachtfalter anschaut. Und die unterteilen sich ja auch in zwei Gruppen. Die Spinner und die Spanner. Ich glaube, es gibt noch eine dritte, aber ich fände die zwei anderen schon so lustig.
Es gibt eigentlich nur zwei, die relevant sind, Martin, da hast du schon recht.
Die Spinner und die Spanner. Und so gibt es auch die Drucker und die Schneider. Und ich denke, wir sind halt Drucker, weißt du? Ja. Auch da Unterscheidungen zwischen FDM und Resin, aber es gibt Drucker und es gibt halt auch Schneider. Ich denke, das ist... muss man da. So ist es geteilt. Und deswegen auch die Laborkittel.
Ist klar. Ja, das ist klar. Ja, eine gute Herleitung des Themas, ja. Und wir haben ja immer regelmäßig mal unsere Update-Folge. Und da haben wir gedacht, dieses Jahr lohnt es sich ja vielleicht mal wieder, einen Blick zurück und nach vorne zu werfen, was sich denn da getan hat. Und wie der Martin schon angemerkt hat, gibt es ja da eine Unterscheidung, die man zumindest fürs Hobby immer treffen kann, nämlich zwischen dem FDM-Druck und dem Resin-Druck. Und ja, vielleicht auch, was sich allgemein so getan hat, rund um die Druckart, die man wählt.
Wobei ich sagen muss, dass mein Gefühl hat FDM-Druck im Miniaturenbereich extrem zugenommen. Also ich habe jetzt viel mehr Anfragen, ob man jetzt die Figuren auch, die jetzt häufiger halt einfach für Resin designt sind, auch als FDM-Druck drucken kann. Und viele machen das auch mit guten Erfolgen, weil die Genauigkeit im FDM-Druck gefühlt, also ich habe ja keinen, aber massiv gestiegen ist. Also zumindest die Bilder, die ich diese Woche wieder gesehen habe von FDM-Drucken, die waren relativ beeindruckend.
Aber gut, interessant, gehen wir drauf ein, woran das liegt? Das würde mich nämlich auch ein bisschen interessieren.
Ich glaube, wir werden dazu kommen.
Ja,
vielleicht. Also ich bin gespannt,
was du Johannes dazu. Dann haben wir immerhin ein Mysterium hier gelöst. Wa?
Ich meine, auch beim Resin-Druck ist man nicht stehen geblieben, aber es gab nicht diese mega bahnbrechende Neuerung. Klar, es gibt jetzt halt einfach höhere Auflösungen noch, und dann hat man sich ein paar Ideen überlegt, wie man es ein bisschen schneller machen kann, wie man ein bisschen diese ganzen Nachteile, die man halt hat, wie diese Sogwirkungen ein bisschen abmildern kann. Und diese ganze Auto-Leveling und die Default-Werte, dass man nicht mehr ganz so viel kalibrieren muss, sondern dass halt auch viel jetzt schon automatisiert ermittelt werden kann. Da hat sich viel getan. Aber ich glaube, so eine bahnbrechende Änderung gab es jetzt nicht an der Stelle.
Ja. Aber vielleicht lass uns doch deswegen mal einsteigen mit so, was sich so generell getan hat. Weil ich glaube, viele von den Sachen sind zwar nicht identisch zwischen FDM-Druck und Resin-Druck, logischerweise, weil sie halt prinzipiell ziemlich unterschiedlich funktionieren. Aber ich glaube, so ein allgemeine Trends, die es da gibt und die halt auch dazu führen, wieso man vielleicht, also auch wenn wir noch ein bisschen näher dazu kommen, warum das vielleicht noch relevanter jetzt ist, die halt auch dazu führen, wieso FDM-Druck jetzt zum Beispiel auch so im Hobby nicht nur für die Geländestücke verwendet wird, was es ja bei unserer letzten Episode war es ja, glaube ich, eher noch so, dass man gesagt hat, für Miniaturen nimmt man Resin und für so Gelände, Dungeon-Tiles und so Sachen, da nimmt man dann den FDM-Drucker dazu, weil der gut genug ist, in Anführungszeichen.
Ja.
Und halt das einfacher zu bedienen ist, im Zweifelsfall.
Das ist richtig und wesentlich weniger Giftstoffe
ja.
erzeugt an der Stelle. Das ist schon wesentlich einfacher zu handeln. Ist auch nicht ganz ohne. Ich sage nur, Feuchtigkeit bei FDM-Druckern ist ein Ding, das man immer bekämpfen muss. Dafür haben die Resinendrucker halt immer das Problem mit der Wärme, dass die halt das zwingend brauchen. Aber auch da gibt's Erneuerungen. Ja. Also wo es früher immer nur selber gebastelte Lösungen gab, haben jetzt feinlich die meisten neuen Drucker haben irgendwie eine Art Wärmevorrichtung, also eine Heizung für das Becken eingebaut schon. Ja. Zumindest die ich gesehen habe. Ich komme da auch noch mal.
Also da kommen wir jetzt, auch noch mal dazu.
Ja, genau. Aber ich wollte einfach anfangen. Also mein erster Punkt war so Convenience-Dinge. Und da gibt es zum Beispiel jetzt, es gibt jetzt immer mehr Abtropfvorrichtungen. Oft schon mit eingebaut, dass man einfach das Plate vom Resin-Drucker aufstellen kann und dann vom Druck übrig gebliebenes flüssiges Resin zurücklaufen kann ins Becken. Das war nämlich vorher immer so, also ich zumindest hatte sowas nicht und dann muss ich diese Platte einfach immer eine Weile halten, damit sie abtropfen konnte und dann hat man immer noch relativ viel flüssiges Resin mit rausgeschöpft, sozusagen mit jedem Mal, wo man die Bildplatte rausgenommen hat, weil die muss hier mal eintauchen und dann sammelt sich auch Resin und je nachdem, wie die gebaut ist, dann sammelt sich da mehr oder weniger Resin drauf. Also die guten Bildplatten, sag ich jetzt mal, die haben eine leichte Schräge, sodass das Resin von oben runterläuft und ins Becken zurückfällt. Bei meinem Anycubic ist es zum Beispiel so, dass der ein flaches Plate hat. Das heißt, es fließt zwar ein bisschen zurück, aber trotzdem ist es flach genug, dass auch Resin oben drauf stehen bleiben kann.
Ja. Also übrigens an Anycubic-Druckern, vielleicht kommen wir danach noch dazu, das, was ich immer noch am meisten kritisieren würde, sind die Bildplates.
Die was?
Die Bildplates, weil mit dieser Form bin ich einfach nicht zufrieden. Da gibt's deutlich bessere Lösungen. Aber zum Beispiel das mit den Halterungen, das finde ich cool, dass das inzwischen kommt. Ich habe mir tatsächlich schon mit meinem FDM-Drucker seit dem ersten Resin-Drucker sowas meistens selber ge-3D-druckt, weil da gab's meistens irgendwelche lustigen Adapter-Dinger, die man ranpacken konnte irgendwo und die dann draufstellen quasi die oder reinhängen in die Halterung von der Platte. Mit gemischtem Erfolg.
Okay, da muss ich mal auf dich zukommen.
Ja, weil so wie du gemeint hast, weil die Dinger so flach, also wir können gerne mal gucken, ob es da eins gibt. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt, aber vielleicht gibt es inzwischen auch für die neueren da was. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es weniger wurde. Wahrscheinlich gibt es jetzt 10 verschiedene Halterungen, aus denen man wählen kann.
Wahrscheinlich, ja.
Aber was man so ein bisschen sagen kann, ist halt so, diese Ease of Use ist halt deutlich größer geworden. Sowohl bei Resin als auch bei FDM, finde ich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel von ein paar Bekannten, die inzwischen sich so Bambulab-Drucker zugelegt haben, was ja FDM-Drucker sind, also zumindest die man so, die so in der Breite super beliebt sind, und ich dann höre, ah ja, meine Frau druckt da jetzt regelmäßig vom Handy irgendwelche Sachen aus. Ja. Das ist okay. Halt eine deutlich andere Convenience jetzt, als ich meinen ersten Drucker gekauft habe, weil diese Bambulab-Drucker nimmst du halt aus der Packung, koppelst die App, schmeißt im Zweifelsfall deine 4 Farben, wenn du noch den mit Multicolor-Print hast, deine 4 Rollen Filament rein und dann schickst du halt von deinem Handy irgendwann den Druckauftrag drauf und der fängt an zu drucken. Das Einzige, was du noch machen musst, ist, du musst die Bildplates selber leeren, weil das hat, glaube ich, von den normalen Bambulab noch keiner, dass er die Modelle so runterschiebt in so einen Auffangbehälter für fertige Modelle.
Das gibt's.
Ja, haben sich zumindest Leute gebaut, das mit dem Runterschieben.
Geil. Klingt nach Industrie. Also.
Nee, es gibt Leute, die haben zum Beispiel dann gebaut, dass der Printkopf einmal außen rumfährt und quasi das Modell umschmeißt am Ende, nachdem es eine Stunde gedingst ist. Stimmt. Und dann das runterfliegt, mehr oder weniger. Also da gibt es die lustigsten Sachen, die sich Leute gebaut haben über die Jahre.
Das sogenannte Kegel-Add-on.
Ja, aber ich glaube, so in fertig gibt's das noch nicht bei Bambulab. Aber halt dieses Ding, dass halt Leute, die gar nichts damit am Plan haben und auch nicht den Slicer bedienen, sondern die laden sich halt von Maker World oder so, scrollen, quasi Doom-Scrollen sie zu ihrem Modell, wählen das Modell aus, drucken es und es kommt halt in guter bis sehr guter Qualität raus. Das ist halt sowas, was du vor ein paar Jahren noch nicht hattest.
Zu diesem Abtropfding, es gibt nicht nur die Aufstellteile, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, einige Drucker haben das, dass man die Plate anschrägt. Also am Arm, man hat diesen Liftarm, der da auf diesen Schienen oder auf dieser langen Schraube, wie nennt man das, läuft. Auf jeden Fall. Und den kann man dann teilweise anwinkeln. Bin ich persönlich nicht so ein Freund von, weil ich das einfach nicht gut finde, dass es überhaupt anwinkelbar ist. Das spricht ja nicht dafür, dass es eventuell bei der Kalibrierung dann wieder, es muss ja dann gerade sein. Und da muss er wirklich gerade ausgerichtet sein. Das möchte ich einfach nicht anwinkeln. Hm. Ja. Aber das kommt auch darauf an, wie man es löst. Ja, ich hatte noch nie einen, bei dem man es anwinkeln kann. Aber
ja, ich hatte mir das mal nur gedruckt bisher. Also, dass du quasi so ein schräges Ding dann hinschraubst. Aber ich hatte, glaube ich, auch noch keinen, wo man es out of the box anwinkeln konnte.
Die wichtige Frage ist doch aber, kann man dieses Abtropfding auch mit dem Spül... Abtropfteil eines bekannten Möbelherstellers.
Das weiß ich nicht, weil du kriegst ja dieses Abtropfteil dann nicht mehr sauber an der Stelle. Also wenn du das auf so ein Ikea-Rack stellen würdest, hättest du das Problem, dass das Rack dir halt voll versaut ist dann irgendwann. Ja. Mal gucken. Dann das nächste, das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste, aber das habe ich erst entdeckt in einem Video von hier, ich glaube, das war Vorhammer. Und der hat gesagt, okay, wenn er das Becken leeren muss, dann nimmt er halt so große Spritzen, wie so Konditorspritzen, und saugt das Becken leer.
Ich sehe schon, wir haben uns über manche Details über die Jahre nie unterhalten, weil das war meine erste Bestellung damals für meinen ersten Drucker, solche riesigen Soßenspritzen oder Konditorspritzen.
Und weil ich habe jetzt heute habe ich mir eine, habe ich die, also gestern gekauft, heute kamen sie an, Ich habe immer dieses Becken gehalten und habe das dann in den Trichter geschüttet mit dem Filter drin, damit das durchgefiltert wird. Und du kriegst einen relativ steifen Arm, wenn du das mal ein paar Minuten hältst, so einen halben Liter Resin rauszuschütten. Das ist relativ unangenehm. Aber mit den Spritzen werde ich probieren, werde Feedback liefern, ob das gut funktioniert. Hab Angst, dass die nicht allzu viele Wiederholungen durchhalten, aber es ist keine große Anschaffung.
Ja. Also das Problem bei den Spritzen fand ich immer, dass du die ja dann theoretisch, wenn du sie länger benutzen willst, halt auch säubern musst, Twitter. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen.
Ja. Aber was?
Nicht so gut.
Okay.
Aber theoretisch kannst du natürlich, wenn du hast ja auch diese Wash and Cure-Dings zum Beispiel, was auch eine Innovation ist, weil als ich meinen ersten Resindrucker hatte, musste man noch im Fingernagelstudio-Bedarf diese Fingernageltrocknungs-UV-Leuchten kaufen. Inzwischen kriegt man halt so eine Wash and Cure, was im Endeffekt so ein Magnetmixer plus halt eine halbwegs sinnvoll durchdachte UV-Beleuchtung mit so einem Drehteller ist. Ist halt auch was man dazu kriegt/slash dazu kaufen kann. Natürlich kriegt man es nicht einfach so dazu, aber es ist zumindest verfügbar und auch verfügbar in 20 Versionen, weil das ist ja auch immer das eine. Wenn es nur eine Version gibt, dann ist es ja, okay, ist die gut, schlecht, teuer, billig oder so, aber du kriegst von jedem Hersteller, der das anbietet, meistens sogar zwei Versionen und insgesamt gibt es wahrscheinlich 20 plus verschiedene Möglichkeiten, die du dir da hast, die du dir da zulegen könntest.
Also es gibt einen Aftermarket-Zubehör.
Sogar First Party, nicht mal Third Party. Okay. Das ist ja das, was da interessant ist, weil jeder Hersteller, der Resindrucker anbietet, bietet eigentlich inzwischen dieses Wash and Cure Zubehör an direkt.
Und manchmal musst du ja upgraden, weil einfach du kaufst einen neuen Drucker, dann sind die Bauteile, die rauskommen, größer. Dein Wash and Cure ist aber so klein, dass die Teile nicht alle reinpassen. Dann musst du das Wash and Cure updaten. Von daher, dann kriegst du automatisch noch die neuen Features mit, wie zum Beispiel, dass dann früher haben die Leute ja eher bei dem Bosch and Cure für den Cure-Effekt den Innendeckel mit Alufolie eingewickelt, damit die Reflexionen von dem UV-Licht halt besser sind.
Mhm. Und, Alufolie und so einen LED-Strip mit UV-LEDs reingeklebt an die Wand. Also das hatte ich auch schon
jetzt,
mal.
Das kriegt man jetzt häufiger, dass da Verbesserungen da sind. Oder zum Beispiel, dass jetzt die UV-Beschichtung besser ist bei den Druckern, dass die nicht mehr, du sollst immer noch nicht in direktes Sonnenlicht stellen, aber dass halt nicht mehr so viel UV-Licht durchgeht, wenn die Sonne mal drauf fällt.
Also dass halt nicht dein Becken hart wird, bevor du überhaupt angefangen hast zu drucken.
Genau, im Zweifelsfall. Dass da vielleicht schon irgendwie Viskosität verloren geht an der Stelle.
Und was da vielleicht noch das Interessante ist, also du hast vorhin schon die Heizung erwähnt, so diese Quality-of-Life-Sachen, weil während ich sagen würde, sowas wie Auto-Level oder so und auch diese, keine Ahnung, diese anderen, dass du halt mehr oder weniger out of the box eine gute Experience hast, das ist ja das eine. Aber es gibt auch inzwischen halt relativ viel so Quality of Life Zeug, wie dass halt eine Heizung drin ist, die entweder oder sogar beides dein Becken und dein deinen Resintank zum Beispiel
vorwärmt.
Auf eine gute Temperatur bringt, weil das war ja mein Problem immer. Als die Garage noch eine richtige Garage war mit einer nicht isolierten Garagentür. Das heißt, drucken, wenn draußen kleiner 20 Grad war, war eigentlich mit Resin unmöglich, weil ohne Heizung und mit dieser zugigen Garage, ja, war halt zu kalt, dass das halt wirklich zu zähflüssig wurde, vor allem wenn du dann über Nacht drucken wolltest. Und mit so einer Heizung hast du halt deine Konstanten, ich glaube 31 bis 35 Grad ist das meiste, was die meisten da machen. Da hast du halt das Problem schon mal ausgeschaltet. Das heißt, es ist auch nicht mehr tages- und jahreszeitabhängig, wie gut vielleicht deine Druckswert, die du auf deinem Drucker produzierst.
Ja, das ist schon bombig.
Und dann das nächste ist natürlich, dass du dann noch diese automatisches Nachfüllen hast, weil gerade wenn man größere Modelle, ich erinnere mich da noch an meine Sturmriesin von, was war das damals? Ich weiß nicht mehr, welcher Patreon das war, aber auf jeden Fall ein sehr cooles Modell. Und als ich das gedruckt habe und zweimal ist es halt gescheitert, weil zweimal nicht genug Resin ins Becken reinging. Oder drin war noch, nachdem ein bisschen gedruckt hat. Und dann, wenn du dann halt mitten in der Nacht hast, füllst du nicht nach. Und das ist ja der Nachteil bei Resin-Druckern. Die hören halt nicht wie ein FDM-Drucker automatisch aufzudrucken an der Stelle, quasi pausieren. Sondern die laufen halt einfach weiter und es passiert einfach nichts mehr, weil wenn das Becken leer ist meistens. Und inzwischen gibt's ja da auch Füllstandssensoren und halt auch so dieses automatische Nachfüllen, dass du quasi einfach, bei vielen ist es ja so, dass du dann einfach eine Flasche nebendran stellst und in den Deckel dann quasi einen Schlauch reinmachst und dann pumpen sie da so ein bisschen nach. Das ist zum Beispiel was ich neben den Spritzen mal noch probiert habe, aber das hat mit meiner damals nicht so gut funktioniert, so eine Peristaltikpumpe zu benutzen. Also quasi eine Pumpe.
Eine was?
Eine Peristaltikpumpe. Eine Pumpe, wo die Pumpe selber keinen direkten Kontakt mit dem gepumpten Material hat.
Aha.
Also im Endeffekt kann man, das wird zum Beispiel auch bei Dialyse und so verwendet, glaube ich.
Aha. Also im Endeffekt. Okay. www.dialysezubehör.
Ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, so Sachen werden auch in der Medizin verwendet und bei anderen industriellen Sachen.
Ja, klar. Also die Idee ist ja, dass es eben nicht in Kontakt und Kontamination kommen kann mit was auch immer du pumpen möchtest.
Im Endeffekt ist es, glaube ich, mehr oder weniger so bei der billigen, die ich hatte, und ich glaube, so funktionieren die billigeren auch. Du hast quasi so eine Art, ja, Zahnrad ist der falsche Begriff, aber so ein Rad mit außen so Bobbeln dran. Und das ist quasi ein durchsichtiger Schlauch. Und dadurch, dass die halt den Schlauch drücken und sich so drehen, ziehen die quasi die Flüssigkeit nach in dem Schlauch, mehr oder weniger.
Okay.
Und hat halt den Vorteil, du kannst ab und zu mal diesen billigen Gummischlauch einfach wegschmeißen oder austauschen. Aber der Rest von der Pumpe sollte halt ewig halten, mehr oder weniger.
Cool. Ja.
Das kann man doch bestimmt auch aus Klemmbausteinen herstellen.
Wahrscheinlich, ja.
Mit so einem Lego-Pneumatik-Dingens.
Nee, also diese so Zahnräder mit den Knubbel, die gibt's ja, ich glaube, für Schaltung haben sie die als verwendet gern. Also für Gangschaltung.
Ja, diese gelben Räder meinst du.
Genau, ne? Ja. Dann so ein Massagedingens.
Ja, Dinge vielleicht.
Ja. Okay. Also das ist halt noch sowas, was halt auch cool ist, das mit den Heizungen. Das ist so Quality of Life oder bei den FDM-Druckern gibt es halt auch, da ist zum Beispiel, finde ich, der größte Quality of Life bei FDM-Druckern ist halt, wie gut inzwischen das Auto-Leveling und wie schnell das und konsistent das funktioniert.
Also das muss ich schon sagen, da merkt man schon den Unterschied zwischen meinem M5 und dem ganz allerersten Mono, den ich hatte, dass das Auto-Leveling schon, ja, also es bringt schon was. Finde ich jetzt. Ich habe wesentlich weniger nachjustiert. Bei dem Mono musste ich sehr oft, da gab es so ein Blatt Papier, das man zwischen die Bildplate legen musste und dann musste man die Schrauben anziehen, sobald es draufgelegen war und das entfällt dann alles weg, ja. Das ist schon toll.
Ja, und bei den FDM-Druckern ist es halt noch krasser, weil da hast du inzwischen zum Beispiel bei dem Prusa, den ich habe, der ist jetzt auch nicht der neueste, aber das ist halt inzwischen Standard, hast du teilweise, weil du da ja so ein Metallprintbett meistens hast, hast du da halt so magnetische Sensoren und der fährt halt jedes Mal, wenn du das aus Prusa-Slicer rausgenerierst, fährt er jedes Mal einmal so 12 bis 16 Punkte sind es, glaube ich, ab. Und du hast halt jedes Mal das identische Ergebnis, egal ob du jetzt mal das Bildblade ein bisschen, weil das so magnetisch ist, ob du das ein bisschen zu schräg oder nicht zu schräg draufgelegt hast. Du musst halt nicht mehr wie bei meinem ersten 3D-Drucker an so Rädchen mit einem Papier und einer Wasserwaage oder so anfangen rumzudrehen, um zu gucken, ob dein Bildbett gerade ist, sondern es ist halt einfach egal, ob es gerade ist, bis zu einem gewissen Grad.
Ja, bei dem Mono musstest du 4 Imbusschrauben.
Ja, das war aber auch immer schon Fail, muss ich sagen. Ja,
das war
die meisten cool. Neueren haben ja auch das, dass du gar nicht mehr so viele Schrauben hast, sondern dass die halt so gut produziert sind, dass die halt relativ starr und gerade einfach montiert sind. Also, dass du halt eigentlich nicht verstellen musst, weil die Toleranzen so klein sind, dass das, wenn es die Fabrik nicht falsch gemacht hat, halt einfach gut eingestellt ist.
Bei dem M5 ist ja der Screen, also der Bildschirm ist ja auf Federn gelagert.
Mhm.
Das ist so praktisch auch die Fehlererkennung, wenn jetzt noch irgendwie die Bildplatte dagegen drückt, das wäre noch was drauf, dass da kein Schaden entsteht.
Ja.
Das nutzt er, glaube ich, auch zum Leveling an der Stelle, weil er dann runtergedrückt wird. Dann musst du halt, wenn halt der Bildschirm nachgibt, dann musst du nicht so genau justieren.
Ja. Und halt die Konsistenz von den Druckern an sich ist halt besser geworden, weil sowohl bei FDM als auch bei Resin, früher musstest du noch echt lange an den perfekten Einstellungen feilen, weil selbst die du in diesem, ich weiß nicht, hast du das noch benutzt, Martin? Dieses witzige Google Drive Spreadsheet von so einem Resin-Printing-Reddit, wo so alle möglichen Druckermodelle und Resine mit verschiedenen Beleuchtungszeiten drin standen, wo die Leute gemeint haben, ja, bei mir funktioniert das gut, bei mir funktioniert das gut. Und dann musstest du die alle ausprobieren und dann rausfinden. Und dann kamen ja irgendwann diese RERF-Teste, dass du halt selber relativ easy diese Einstellungen machen kannst. Und inzwischen ist es ja so, dass die Resinqualität meistens auch ziemlich gut ist, dass du entweder Einstellungen schon mitkriegst für die gängigen Drucker, hatte ich schon, oder dass die Einstellungen halt so gut funktionieren, dass du da nicht mehr groß tunen musst.
Ja, viele Drucker haben ja schon vorgefertigte, also im Slicer gibt es dann schon vorgefertigte Profile für Resin. Das heißt, da steht dann schon drin, okay, für dieses Resin gibt es dann mit der Belichtungszeit, also mit der Layerhöhe die Belichtungszeit fertig. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen spielen, aber dann hast du schon mal einen Standardwert, auf dem du aufbauen kannst.
Dich mit ein bisschen ausprobieren oder rumspielen annähern ist immer einfacher, als quasi überhaupt mal eine Baseline zu finden, um.
Ja. Ja. Ansonsten,
aber, ja. Ihr habt es gerade angesprochen, nehmt ihr schon Fragen entgegen oder wollt ihr?
Ja, klar, immer her damit.
Aber nur, wenn du die Hand hebst.
Okay. Frage aus dem Plenum. Frage verloren. Johannes, du sprachst davon, dass man nicht mehr so viel rumschrauben muss, in Anführungszeichen, also nicht mehr so viel fertig einstellen, weil er halt von Werk ab quasi schon gut konfiguriert, der nächstes Mal rauskommt. Gibt es einen Grund, einen Drucker mehr als einfach nur Fieldstrip zu machen, also so einzelne Sachen rauszulösen, also dass man ihn quasi mehr oder minder komplett auseinandernehmen muss, in Anführungszeichen, also weiß nicht, Bildblade raus und Screen nochmal neu oder so Späße?
Also ich würde eigentlich sagen, heutzutage fast nicht mehr.
Also es ist modellabhängig.
Es ist ein bisschen modellabhängig, weil gerade bei FDM-Druckern gibt es ja viele Sachen, die manchmal auch als so Baukit quasi geliefert werden
Ich verbessere meinen Druckeransatz mal außen vor. Also du hast einen Drucker, du bist zufrieden damit, wie er läuft. Also gibt es, jetzt mal das Beispiel Airbrush ran. Da ist ja so, im Normalfall reicht, wenn du halt immer mal durchspülst und ab und zu nimmst sie halt dann doch weiter auseinander und fängst an, noch mal ein bisschen auszuspülen und vielleicht ein bisschen vorsichtig die Farbrestchen so abzukratzen, die sich irgendwo im Körper, also im Body auch versteckt haben. Ja, also deswegen jetzt aus der Richtung.
Also bei FDM-Druckern ist es halt so, das Einzige, was ich da so an super regulärer Maintenance, also in Anführungszeichen, hängt natürlich davon ab, wie viel man druckt. Und zum Beispiel, ich habe meine Drucker auch normalerweise abgedeckt. Das heißt, die verstauben nicht, weil wenn du die jetzt einfach so offen stehen lassen würdest, wäre es vielleicht auch ein Problem. Ist halt, dass du potenziell diese Dinger, auf denen der Druckkopf so hin und her fährt oder auf denen das Bett hin und her fährt, das sind ja so Metallstangen oder Profile meistens.
Ja, Gewinde halt, oder?
Nee, nicht die Gewinde, sondern eher diese, wo es halt drauf schiebt.
Also die Schienen. Schienen
mehr oder weniger, genau. Die muss man halt ab und zu vielleicht mal nachschmieren oder auch diese Schrauben, also diese, wo es hoch und runter fährt direkt, die muss man halt vielleicht ab und zu mal nachschmieren. Aber dass du es halt so auseinanderbauen müsstest, muss man sagen, das hatte ich selbst bei meinem ersten nicht. Beim ersten war es eher so, dass du da viel rumgebaut hast, weil du da noch viel Aftermarket nachgerüstet und selber 3D gedruckt hast, um den halt genauer und besser zu machen. Heutzutage ist es halt eher so, du hast halt so Verbrauchsmittel, wie halt, dass du die Sachen nachschmieren musst, logischerweise. Dass du vielleicht, wenn du, je nachdem, was du für Filamente druckst, zum Beispiel, wenn du viel so Filamente druckst, die halt vielleicht Carbonfaser oder so drin haben, dann hängt es davon ab, wenn du dann keine spezielle Druckdüse hast, dann wird die halt mit der Zeit abgerieben, mehr oder weniger, und irgendwann druckt sie dann halt nicht mehr gescheit, dann musst du die halt tauschen. Aber das sind halt so die zwei Hauptdinger. Vielleicht ab und zu mal noch die PTFE Kanäle, wenn du die drin hast. Aber es ist halt relativ überschaubar, wenn du einen halbwegs occasion FDM-Drucker hast, glaube ich, was du da wirklich an so Regel-Maintenance austauschen musst, wenn du jetzt nicht total 24/7 super durchgehend so eine Produktionsstraße hast.
Gut, aber ich meine, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich sag mal, dann bist du ja im professionellen Bereich, in Anführungszeichen. Also da verdienst du ja wahrscheinlich eher damit dein Geld in irgendeiner Form.
Ja. Ja, oder du bist halt nur ambitionierter Hobbyist.
Also es kann halt auch sein, dass du mal irgendwie beim Resin-Drucker diese Gewindeschraube tauschen musst. Das kann vorkommen. Habe ich noch nicht gesehen. Gibt es aber als Ersatzteil. Ja. Oder dann halt meistens eher den Bildschirm tauschen, wenn der irgendwie kaputt ist, weil halt Pixelfehler auftreten mit der Zeit oder vielleicht mal irgendwie ein Unglück passiert ist und dann ist halt.
Ja, oder weil er halt einfach teilweise auch ausbrennt, weil das ist ja mit dem UV-Dings noch so ein bisschen das Problem, dass das natürlich mit der Zeit auch den Bauteilen da zusetzt.
Und da musste man teilweise viel zerlegen. Inzwischen bei neueren Modellen kann man den auch teilweise von oben einsetzen, was ich eine ziemlich coole Neuerung finde. Ja. Dass man da nur noch 4 Schrauben löst und dann kann man den Bildschirm rausnehmen und setzt den neuen ein, schickt den einen fertig. Ja, das ist schon super convenient. Also auch da wird's besser. Das ist nicht wie beim Auto, dass es schlimmer wird, dass du irgendwie gar nicht mehr rankommst, wenn du irgendwie einen Scheinwerfer tauschen willst, musst du Kotflügel abmontieren oder so. Ja. Sondern das ist tatsächlich wird besser.
Und gerade bei Resin muss man auch sagen, inzwischen kriegst du halt auch Ersatzteile, weil ich weiß noch, für den ersten Anycubic Photon, den ich da hatte, in seinem coolen Metallgehäuse, der kam da damals noch, da war es halt echt schwierig an manche, wenn manche Sachen kaputt gegangen wären, hättest du halt keinen Ersatzteil dafür gekriegt quasi. Das ist, glaube ich, bei Resin aber so allgemein noch eher das Problem, weil die ja, also die sind zwar sehr ähnlich, viele von den Druckern von vielen Herstellern, aber sind meistens doch nicht genau die gleichen Bauteile. Das heißt, so die Ersatzteile, your mileage may vary. Also es hängt auch ein bisschen von Druckermodell und Hersteller ab, weil die hauen ja immer noch relativ häufig neue Druckermodelle raus. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie lange kriegst hast du dann halt noch gute Supply für die Ersatzteile, wenn dein älterer Drucker eigentlich noch gut wäre, aber halt irgendwann der Monitor zum Beispiel nicht mehr will oder so.
Ja, und dann stellt sich halt auch die Frage, ob du dann wirklich sagst, okay, ich kaufe mir jetzt einen Monitor und wenn er denn verfügbar ist und gibt's den noch oder steigt man gleich auf ein neues Modell um?
Tatsächlich wäre ja dann auch die Frage, so wie sich's preislich dann lohnt. Also, was kostet der Monitor im Vergleich zu einem wahrscheinlich dann schon Nachfolgemodell, was sowieso schon grundlegend bisschen oder besser ist? Also nicht nur ein bisschen, sondern insgesamt einfach grundlegend besser.
Also ich glaube, es ist schon noch das Doppelte, was ein neuer Drucker kostet von dem Ersatzteil. Okay. Aber je nachdem, wie alt er ist, hat er sich halt vielleicht dann auch gerechnet bis dahin.
Je nach Angebot und so weiter.
Ja, was mir da noch einfällt, was natürlich bei Resin-Druckern noch ein Verbrauchsteil in Anführungszeichen ist, was man schon, je nachdem, wie oft man druckt, mit der Maintenance zu tun hat, ist das FEP von dem, von dem Resin-Ding. Das ist quasi unten so ein beschichteter Film, der halt durchsichtig ist, weil unten drunter ist logischerweise Display, oben drüber ist das flüssige Resin und der muss immer gespannt sein. Da hatten wir ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen oder so schon mal, dass man quasi wie ein Stimmgerät stimmen kann.
Genau. Das Gitarrenstimmgerät. Genau. Das ist so ein AG.
Und die sind halt zu einem Großteil, ja, also es gab viele Hersteller, die viel probiert haben, aber die meisten Sachen, die ich zumindest selber probiert habe, die haben immer noch ihre Rough Edges, sage ich jetzt mal, wenn man das machen muss.
Ich habe inzwischen auch 3 Becken für meinen M5S, damit, wenn ich das mal tauschen muss, und ich muss es relativ häufig tauschen, gefühlt, weil man merkt das dann, wenn man häufiger Druckfehler hat und das Fab so ein bisschen rumschlabbert.
Ja, weil irgendwann kann man es halt nicht mehr nachspannen, weil eine Zeit lang kannst du es ja nachspannen, aber irgendwann ist das halt vorbei.
Finde ich aber auch, also das Nachspannen ist auch mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ich tausche einfach das komplette Fab dann, weil das Fab an sich ist nicht teuer, diese Plastikplane. Es ist nur unglaublich, unglaublich nervig, dass du da gefühlt 50 Schrauben lösen musst, um das Ding zu tauschen.
Ja, darauf, also so bin ich ja quasi auch drauf gekommen, weil es mich einfach vom darum interessiert hat, was gibt's im Zweifelsfalle halt quasi zu tun an Wartung oder ähnlichem und wie, ich sag mal, einfach wartungsfreundlich ist das Ganze, also. Man hat das angesprochen beim Auto, je nachdem, bei älteren Autos gibt es ja auch die Leute, die sagen, das ist hervorragend, Scheinwerfer kann ich selber, ne? Also Ersatzteile sind gut zu beschaffen und klar, ein bisschen Ahnung solltest du wahrscheinlich haben, bevor anfangst dran rumzuschrauben.
Aber Fab ist ein reguläres Verbrauchsteil, das musst du auch regelmäßig tauschen, diese Plastikfolie in Becken. Mhm. Und da gab es dann den Ansatz zu sagen, okay, komm, wir verkaufen so einen Rahmen, wo das Fab drauf ist und du musst noch den Rahmen reinschrauben, dann musst du dich ums Spannen nicht kümmern.
Mhm. Ah, okay.
Jetzt gibt's aber von vielen Drittherstellern einfach nur so ein Stückchen Folie zu kaufen, günstig. So, das ist die günstigste Variante. Und dann kaufst du die, dann stickst du da Löcher rein, also in die, da wo die Schrauben durchgehen, oder jagst die Schrauben da durch mit genügend Druck und dann schneidest du den überstehenden Rest ab. Der über das Becken drüber steht, dann hast du die billige Variante. Und das ist halt besser als der Rahmen, weil beim Rahmen bist du halt an den Hersteller gebunden, dass der dir genau den Rahmen wieder mit dem Ding verkauft. Und wie wir gelernt haben, die Lebenszeiten von Resin-Druckern sind halt nicht so hoch, also bis da ein neues Modell kommt. Und dann kriegst du halt dann einfach in den Rahmen nicht mehr. Und das ist halt, das ist ärgerlich. Deswegen kaufe ich einfach die billige Folie und habe Becken, bei denen ich das direkt montieren kann. Mhm. Es gibt aber auch Lösungen wie den Hupat.
Ja, der Name ist immer noch toll.
Ja. Und da kann man mit so einem Klemmmechanismus das Fab einklemmen und das soll wohl wesentlich schneller gehen. Also da, ich habe es noch nicht probiert, das ist noch auf meiner To-Do-Liste, aber der wäre auch eine Möglichkeit, weil das Problem ist mit dem Hupat, was ich so sehe, ist, man macht da nur so Clips zu. Und es muss ja dicht sein. Ich glaube denen, dass es dicht ist, aber
trauen muss man ihm halt noch. Ne?
Ja, das ist halt echt eine Sache, wo ich sage, oh, wenn da mal Resin rausläuft und das auf den Drucker läuft, das will ich eigentlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte bisher noch keinen Resinunfall und ich habe auch nicht vor, einen zu bekommen.
Also ich hatte mal einmal ein Loch im Fab und hatte danach leichte Resinspuren auf dem Display. Es war nur so ein 5 mm Tropfen
Fleck,
der halt flachgepresst war.
Das würde ich noch nicht als Unfall.
Ja, ich meine, wenn du dann weitermachst und das nicht merkst, dann hast du halt gleich, dann wächst der schnell an. Ja. Also ich habe das dann gemerkt, weil ich halt an der Stelle immer genau da Fehler hatte. Und am Anfang war es wirklich nur so ein Millimeter Loch und dann hat man nichts gesehen. Dachte ich, okay, gut, das ist halt irgendwas kaputt. An der Stelle, aber es war tatsächlich ein Resin-Auslassen, da ist immer ein bisschen mehr, mit jedem Druck immer ein bisschen mehr, dann wurde das größer und wenn man da nicht aufpasst, dann ist ruckzuck zu viel und das hätte ich, also wenn da wirklich das Becken nicht dicht wäre, da hätte ich Bauchschmerzen mit.
Ja. Und was halt bei dem Clip auch wieder das Problem ist, du brauchst dann halt genau dieses Spezialbecken mit dem Clippen für deinen Drucker und je nachdem, wann du dann den Drucker wechselst, dann sie sind halt leider nicht so gleich, selbst wenn sie ein ähnliches Druckvolumen oder so haben, sind doch die Fabs jedes Mal, habe ich gefühlt, anders genug, dass es anders ist.
Ich habe zum Beispiel Fabs, die irgendwie ein bisschen fester sind als die Originale von Anycubic und ich habe damit wesentlich bessere Druckergebnisse, weil die mehr Spannung halten über die weite Fläche. Das Becken ist relativ groß.
Ja, ist ja schon relativ groß. Größer.
Und dann ist es so, dass die Spannung nicht überall gleichmäßig hoch ist. Von der Folie. Und da hilft es, wenn das ein bisschen starrer ist an der Stelle. Muss ich sagen. Aber ich muss noch eine Lanze brechen für das Hupat. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe jetzt auch noch nichts Negatives drüber gelesen. Das ist nur meine persönliche Befürchtung, die da reinspielt. Genau. Dann haben wir noch zwei Dinge zu den Resin-Druckern. Zum einen gibt es für die Bildschirme gibt es ja das Screen-Protector-Folie, wie beim Handy auch. Und da gibt es welche, die so eine Diamantstruktur oder Wellenstruktur hat, damit die Peel-Forces, also dass sich die Bildplatte dann so oben bewegt, erzeugt so eine Sogwirkung. Dass das Fab nicht so festhängt am Bildschirm.
Weil die halt gegensaugen quasi dann durch die Struktur. Genau.
Und das finde ich eigentlich eine gute Neuerung. Das habe ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht probiert. Aber das würde mich interessieren. Und es gibt wohl Bildplates, die Löcher haben. Auch um diese Sogwirkung zu verringern an der Stelle.
Ja. Also ich glaube, da hängt es ein bisschen davon ab, was du dann druckst, weil du musst ja dann potenziell, da dürfen halt keine kleinen Details dann auf die Stellen fallen, wo die Löcher in der Bildplate drin sind.
Ich fürchte, da musst du da um das Loch rumdrucken dann.
Ja, das wäre halt, interessant, wie gut das so eine Software angeben. Genau, ja. Das wäre halt interessant, wie gut das die Drucksoftware dann kann.
Ja, aber bin gespannt.
Vielleicht eine Sache noch, wenn wir dann quasi so mal den Abschluss zu den ersten Resin-Sachen und so machen. Ist bei Resin-Druckern zwei Sachen, finde ich, da interessant, drei Sachen interessant, die man sich angucken kann. Das eine ist ein Drucker, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, bis ich vor einer Weile mal wieder so Videos dazu gesehen habe und den auch Loot Studios, glaube ich, mal empfohlen hat, ist von Hey Gears. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Das Konzept ist gut, wenn man einfach drucken möchte mit guten Ergebnissen, ist schlecht, wenn man flexibel sein will, so gesehen. Weil das Konzept ist halt, du kriegst einen Drucker mit beheiztem Resintank, den du haben kannst und allem möglichen, und der druckt eigentlich ziemlich gut, alles super automatisch und so weiter. Nachteil ist halt, er funktioniert richtig gut mit dem offiziellen Resin von denen, weil du die auch, also soweit wie ich das verstehe, haben die auch so eine, wie so patronenmäßig steckst du dann die Flaschen halt quasi auch hinten in den Drucker rein von denen, ihrem Resin. Oder in den Dings. Und der scheint aber halt ziemlich gute Ergebnisse und ziemlich konsistente Ergebnisse halt zu liefern. Das heißt, wenn quasi dein Use Case ist, du willst da nicht mit Beleuchtungszeiten sonst irgendwas rumfahren, du zahlst halt ein bisschen mehr potenziell, weil du halt das Resin von denen kaufst und so.
Ja.
Der Drucker ist jetzt auch nicht so mega teuer im Vergleich zu anderen. Aber du kriegst wohl halt ziemlich gute Ergebnisse raus. Und das Zweite ist der, oh Gott, wie hieß der noch? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Der Uniformation GK3 Pro, glaube ich.
Ah, doch, der.
Eieiei.
Der Zweier, ich habe ja lange gehabt, ob ich den Zweier mir holen soll, damals, als ich den.
Also, nach meinem letzten Stand, die Software ist potenziell immer noch scheiße. Zu einem gewissen Grad, weil im Vergleich zu Anycubic, die ja da jetzt ihr eigenes Ding machen, benutzt der wohl halt noch Heatubox, und die haben ja so mit werbefinanzierter Software sich tun random Features hinter eine Abo-Schranke und so schieben, haben die ja wohl nicht so guten Eindruck gemacht. Aber was da halt echt gut ist, weil wir es vorhin von den Buildplates hatten, während halt Anycubic immer noch diese schlecht abtropfenden Buildplates hat, wo man immer vorsichtig sein muss, haben die wohl eine Buildplate, die halt höher ist und die so eine Tropflippe mehr oder weniger außenrum hat. Das heißt, die kannst du sogar ohne Handschuhe einfach quer machen, an der Seite reinhängen. Und auch gut, es ist einer der Drucker, die so eine Hängvorrichtung haben, wo der Deckel noch zugeht, wenn du die zum Abtropfen hinhängst. Was nämlich auch nicht schlecht ist. Weil manche von denen, wo du es quer hängst, da kriegst du halt den Deckel nicht zu, wenn du die Dinger quer hinhängst, weil sie dann zu hoch sind oder so. Und bei dem ist es halt schön gemacht, du hängst am Rand vom Fab das Ding rein. Das hat so eine Abtropflippe, das heißt, es läuft nichts oben drüber quasi, und dann kannst du das da einfach ablaufen lassen in dein Fett.
Das heißt, Fett eigentlich da möchte man gerne die Software und Unterstützung und alles von Anycubic haben, aber die Convenience-Features von dem.
Genau. Ich meine, am liebsten hätte man so eine flexible Buildplate wie Formlabs, wo halt der Drucker bei 3500 anfängt, weil das die Profi-Geräte sind, aber die haben leider, glaube ich, da noch ein Patent drauf, deswegen wird man die in naher Zukunft nicht auf anderen Druckern sehen. Weil da ist es so, die haben, bei meinem FDM-Drucker habe ich ja so eine flexible Flex-Steel-Plate, ist das, glaube ich, die du halt biegen kannst. Und bei den Formlabs-Druckern haben sie das halt quasi auch. Da haben sie oben dann wie so zwei Clips. Das heißt, du nimmst dann die Buildplate raus, drückst so, und dann wälzt sich unten die Metall-Buildplate und deine Dinger lösen sich von selber relativ cool von der Buildplate ab.
Mhm. Kein Abschaben mehr
mit genau, kein Abschaben mehr. Aber der Formlabs ist halt definitiv out of scope für den Hobbybereich. Ja.
Also ich muss auch noch mal, also meine Buildplate hat auch eine leichte Schräge, aber eine ganz, ganz leichte Schräge, finde ich.
Ja.
Aber gut. Okay, gut. Kommen wir zur Software. Nee?
Mm.
Der Schleißer. Oder willst du noch FDM?
Ich würde noch schnell FDM machen, weil da gibt es nicht so viel Interessantes. Also die Bambula-Printer hatten wir ja schon drüber geredet. Da gibt es halt echt gute Out-of-the-Box-Experiences. Und was jetzt bei 3D-Druckern so ein bisschen mehr ist, das war die letzten Male noch eher so, ja, im Custom-Höherpricing ist, dass es jetzt gute und bezahlbare Core-XY-Drucker gibt. Weil so die klassischen FDM-Drucker, die ihr kennt und die ich auch hab, weil ich hab noch keinen Core-XY-Drucker, sind ja die, wo der Printkopf hoch und runter fährt und links und rechts und die Bildplatte vor und zurück fährt. Der klassische Bettslinger, wie man so schön sagt. Und das hat halt eine, dadurch, dass das halt sehr viel, ja, so Trägheit hat, dieses Bett, wenn das hin und her fährt, hast du damit halt so eine natürliche Ceiling, wie detailliert und wie schnell du drucken kannst. Also du hast da einen sehr großen Trade-off zwischen Detail und Schnelligkeit. Und Core XY ist mehr oder weniger so, zum Großteil, dass quasi das Bett eigentlich starr ist und nur hoch und runter fährt. Und sich der Druckkopf mehr oder weniger nur bewegt. Und das, das Bett fährt dann quasi runter, also eher so ein bisschen wie quasi ein umgekehrter Resin-Drucker. Und der Druckkopf ist quasi immer statisch, aber bewegt sich halt vollkommen auf so einer quadratischen Grundfläche, mehr oder weniger, wie so eine CNC-Fräse oder wie dein Laserschneider, Ferdi. Und dadurch kannst du da halt viel schneller drucken. Und dadurch, dass du weniger Trägheit in dem Druck hast, sind die Drucke da auch viel genauer. Was zum Beispiel uns zum Anfang zurückführt, auf so einem Core-XY-Drucker, auf einem von den Okayen, wirst du wahrscheinlich halt gerade, wenn es jetzt so in kleinere Modelle reingeht, auch viel weniger so diese Layer-Versätze und so haben, die du vielleicht bei so einem klassischen Betzlinger zum Beispiel noch hast.
Aber ich habe das noch nicht verstanden, warum ist er denn schneller, wenn er sich nur in XY-Richtung
bewegt? Weil da weniger Gewicht ist, da wo der Dings ist. Weil du hast quasi nicht das schwere Printbett, das vor und zurück fährt, wo die ganze Heizung und so ja noch dran ist, sondern du hast nur diesen Bildkopf und der bewegt sich auch quasi nur auf so einer, auf einer Ebene.
Das ist okay. Wie CNC-Fräsen.
Genau.
Je mehr Achsen, desto besser.
Und das ist zum Beispiel was es jetzt von vielen Anbietern auch gibt. Zum Beispiel diese Bamboo Labs sind teilweise, Prusa hat jetzt auch einen und viele andere haben auch einen. Und damit kannst du halt auch schneller mit potenziell auch besserer Qualität. Und schneller ist halt bei FDM immer noch relevant, weil jeder Pixel mehr, den du da druckst, kostet halt bei Resin nix, solange er auf die Buildplate passt. Bei FDM kostet er halt im Zweifelsfall im Stundensegment, je nachdem, wie die Pfade sind, die dein Printkopf abfahren muss. Und wenn du dann halt anstatt mit 70 oder 80 Millimeter pro Sekunde mit 140 Millimeter pro Sekunde Geschwindigkeit das Ding drucken lassen kannst, dann wird halt dein Ein-Wochen-Print vielleicht dann 40% schneller. Also ist es nur noch ein 3-Tages-Print oder so.
Ja, das macht schon einen Unterschied.
Okay, das heißt, der große Vorteil in Anführungszeichen, FDM ist immer noch die reine Geschwindigkeit. Andersrum, nicht, also der Vorteil Resin, so rum.
Ist, also du kannst halt Resin 100% die Buildplate vollpacken und es dauert genauso viel, wie wenn du nur einen Turm, der ein Pixel hoch ist,
druckst. Genau. Also die Skalierung über so rum, also die Skalierung über die Geschwindigkeit ist beim FDM, beim Resin-Drucker natürlich besser.
Genau.
Deswegen habe ich immer so viel gedruckt, ich bin ja unschuldig. Ich muss
das muss ich ja lohnen. Der ganze Aufriss muss sich ja irgendwo auch lohnen.
Du fährst ja auch nicht leer, ne?
Genau.
Nimmst ja auch Leute mit, wenn du auf Arbeit fährst.
Und vielleicht als abschließendes Wort, weil das ist dann eine gute Überleitung zu Martin. Bei FDM gibt es ja schon immer viele Slicer und viele Open-Source-Slicer auch. Und Prusa-Slicer basiert ja auch nur auf Slice R mit 3 als E, was auch ein Open-Source-Projekt ist. Was sich da zum Beispiel auch lohnen kann, mal auszuprobieren, ist Orca-Slicer. Das ist auch wieder, also der ist auf GitHub, der ist, glaube ich, voll Open-Source. Und ist halt auch wieder ein Slicer, der, ja, tendenziell wieder neue Features hat, um intelligent Supports und so Sachen zu generieren. Und da gibt es viele Sachen, die man ausprobieren kann. Vor allem jetzt, wo man, wenn man vielleicht so einen neueren Drucker von Bamboo Lab oder sich zulegt, wo halt auch dieses Multifarben-Printing affordable ist, dann kann man halt mit einem guten Slicer da auch schon sehr lustige Sachen
machen. Ja, bist du beim Resin-Drucker ein bisschen eingeschränkter? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Open-Source-Lösungen es gibt, aber du hast eigentlich G2Box und Litchi, die den Großteil ausmachen. Ich weiß nicht, ob es noch einen ich glaube, von Prusa gibt es auch noch einen.
Also den habe ich auch. Also, die haben halt proprietäre, aber die können halt nicht direkt zum Beispiel dann das Anycubic Photon-Format teilweise.
Genau. Also, Litchi kann's.
Ja, Litchi ist da die Ausnahme, glaube ich.
Ja. Ich habe dann immer Litchi benutzt, weil das halt, weil der mitgelieferte Anycubic Slicer, der ist halt, also.
Ja, den
kannst du benutzen, wenn du nur auf der Bildplatte was platzieren möchtest. Das ist schon ekelhaft.
Ja, also mein Workflow war häufig der, dass ich in Prusa Slicer, der den Prusa halt für FDM und ihren Resin-Drucker macht, dass ich da dann die Supports gesetzt habe, das dann einfach als STL exportiert habe wieder und halt in den Photon Slicer zum Beispiel direkt rein haben. Oder halt in Litchi, weil Litchi ist, glaube ich, der einzige, der so richtig unabhängig ist. Weil so Prusa und die anderen, das sind halt alle Slicer von den Herstellern von bestimmten Druckern normalerweise, glaube ich.
Okay. Litchi hat halt auch eine richtig gute Autosupport-Funktion. Also die ist ja, der Hersteller ist der Mango, glaube ich, aber die haben eine richtig gute Autosupport-Funktion. Die soll jetzt auch besser geworden sein. Ich habe es aber nicht mehr probiert, seit dem Litchi-Gen-Incident. Habe ich sie nicht mehr benutzt, muss ich ehrlich sagen. Bin auch auf der Suche, weil G2Box sagt mir jetzt auch nicht zu, weil ich hatte am Anfang mal einen G2Box.
Ja gut, eine Zeit lang war das ja bei Anycubic auch das Standardding, bevor sie ihren Photon-Workshop rausgebracht haben.
Dann bin ich auf Litchi gewechselt und war sehr, sehr zufrieden lange Zeit mit Litchi und hatte dann auch dieses Premium-Abo, so ein Jahresabo abgeschlossen, dass du alle Features nutzen kannst. Das hat sich dann, fand ich, schon rentiert. Auch wenn du viel selber supportest, dann war das schon nicht schlecht. Und dann haben sie ja angefangen, okay, sie bieten jetzt AI-Funktionen an, was ja prinzipiell, wo du dir denkst, ja cool, dann habe ich halt Autosupports auch mit AI, weil das macht ja Sinn. Es ist eine repetitive Aufgabe und die Inseln zu identifizieren, die du supporten musst oder die Stellen, bei denen Sogwirkungen auftreten, die haben ja dieselben Parameter. Das heißt, es ist eine einfache Aufgabe zu klassifizieren, wo muss ich Supports setzen an der Stelle und in welcher Stärke. Das ließe sich tatsächlich rein rechnerisch ja relativ, ich sage jetzt einfach, aber es ist was man prima mit einer AI-Funktion machen kann, weil man darauf trainieren kann. Und was haben sie gemacht? Also dieses Feature kam erst später, aber als allererstes Feature haben sie angepriesen, ja, man kann jetzt STL-Dateien generieren lassen mit Litchi-Gen. Und das wäre ja alles super, weil sie haben sich ja da, sie haben das ja, ist ja nicht auf dem Material von den Künstlern trainiert und so weiter. Ja, das kann man jetzt natürlich sagen, aber es gibt ja noch andere Fälle von trainierten Modellen, wo dann am Ende rauskam, ja, die haben ja doch drauf trainiert. Ich weiß es nicht. Ich würde ihnen da nicht vertrauen
an der Stelle. Natürlich nicht. Worauf sollen sie denn trainiert haben?
Wenn du halt Sachen da erzeugst, ich habe es dann auch mal ausprobiert mit den 100 Punkten, die man hat, habe mir zwei Modelle erzeugen lassen. Die Qualität war oberflächlich gut, aber halt unten drunter absolut mies. Aber es ist halt gut genug, wenn du irgendwie nur was ganz Grobes als Sketch brauchst und du lässt es dir dann erzeugen, ist es super. Das Problem ist halt, was ich sehe, das ist absolut nicht die Kernaufgabe von AI an der Stelle, weil das halt eigentlich ein kreativer Prozess sein sollte, den ein Künstler durchführt, weil er sich halt eine Pose überlegt und jetzt wird halt einfach immer dasselbe generiert. Also die Gesichter von den zwei Figuren, die ich habe generieren lassen, sind fast identisch. Und ich habe aber unterschiedliche Beschreibungen gewählt. Und das ist, ich habe jetzt noch nicht mehr machen lassen, aber ich finde es halt alleine schon, dass die zwei Dinger so identisch sind oder so nah beieinander liegen, finde ich schwierig.
Es wäre mir auch egal, wenn sie nicht identisch wären. Es muss, also ich.
Es geht halt Diversität verloren. Es wird halt alles irgendwie gleicher an der Stelle.
Also was für mich da eher das größere Problem ist, also jetzt nicht, dass ich ein Fan von den generierten Figuren potenziell wäre.
Nee, wirklich nicht.
Aber mein größeres Problem ist halt, wieso mussten sie das machen? Weil, wie du gesagt hast, es gäbe genug Sachen, wo man Machine Learning /AI drauf hätte schmeißen können in der Core-Domain eines Slicers. Wie
richtig.
Supports generieren, Modellausrichtungen generieren. Was weiß ich, aus Fotos von den RERF-Tests automatisch Beleuchtungseinstellungen infern oder solche Sachen. Also es gäbe genug Sachen, die es ja auch in der Core-Domain, glaube ich, sogar richtig sinnvoll mit Machine Learning und AI hätten machen können, die nicht wären auf potenziell aus dubiosen Quellen trainierten Modellen 3D-Modelle zu generieren.
Ja, also das hat zu Recht einen Shitstorm erlebt, finde ich. Das ist halt einfach nicht die Aufgabe, der AI-Künstler zu ersetzen.
Was bringt mir zum Beispiel jetzt, wenn da eine super Modell rauskommen würde für, was weiß ich was, Martin als Hobbit zum Beispiel?
Ja,
In das ich ein Bild von dir und ein Bild von Frodo reinkippe und dann kommst du da als 3D-Modell raus. Aber was bringt mir das, wenn ich dann immer noch händisch die Supports setzen muss, weil der Standard-Support-Algorithmus das immer noch nicht hinkriegt?
Das ist doch das irgendwo, habe ich das auch mal gelesen oder gesehen, was uns versprochen wurde, was KI uns abnimmt, die nervigen Alltagsarbeiten, auf die keiner Bock hat, damit wir uns auf Kunst oder Kreativität konzentrieren können, was wir bekommen haben. Die KI macht den kreativen Teil und wir müssen weiterhin den
blöden Teil, die Autoorientierung,
den dämlichen Teil machen, auf den wir eben keine Lust haben.
Weil wenn ich überlege,
Hollowing, die also alles Handarbeit, aber die Figur erzeugen.
Wie viele Stunden ich schon verbracht habe über die Jahre Resin-3D-Druck und auch eigentlich FDM-3D-Druck mit Modelle in 1 Grad Schritten zu drehen und zu gucken, passt es dann potenziell besser oder kriege ich dann 2 Modelle anstatt nur 1,5 Modelle auf die Bildplate drauf? Ja.
Diese Inselkorrekturen, die Inseln zu finden, identifizieren, die Autos zu supporten, diese Löcher setzen, dass man das sinnvoll macht, ja, wo setze ich die Löcher hin, wie tief muss ich bohren, wenn das Modell ausgehöhlt ist, dass das ordentlich abläuft, ja, dass ich auf überall hinkomme auch, dass nicht irgendwelche verwinkelten Sachen ausgehöhlt sind, wo es dann nicht mehr rausläuft, weil es halt gegen die Schwerkraft oder sonst was laufen müsste. Oder halt erst wenn man wirklich mal schüttelt oder so, das mal blöd lagert, dass es dann rausläuft. Mhm. Das sind alles Sachen, da hätte man es wunderbar einsetzen können.
Ja. Aber wie ich es aber verstehe, haben sie es da ja bisher bei keinem der Features, zumindest als Advertising, eingebaut, oder? Also ich verfolge Litchi jetzt nicht so im Detail.
Ja, ich war ein bisschen pisst, nachdem sie das gemacht haben, habe mein Abo gekündigt und habe erstmal nicht mehr angefasst. Mhm. Aber angeblich haben sie jetzt auch schon eine verbesserte AI-Funktion für die Supports, finde ich richtig.
Okay.
Aber das ist, da müssen wir erst nochmal drauf schauen.
Weil das hatten sie das letzte Mal noch nicht, als ich geguckt habe. Und dann fand ich halt wirklich so, wieso nicht mal da reinkippen, wo es irgendwie tatsächlich ein Quality of Life Improvement geben würde.
Also zu dem Zeitpunkt, wo sie es rausgebracht haben, gab es das noch nicht. Und da muss ich sagen, fand ich einfach nicht gut. Fand einfach keinen guten Schritt. Und dann aber auch nicht auf die Bedenken der Leute zu hören und zu sagen, ja, okay, wir verstehen eure Bedenken. Wird nur gesagt, ja, ihr habt leider nicht breit, ja, so auf die Art. So hat es sich angefühlt. Also das Community-Team war schon sehr leise. Ich weiß es nicht. Es ist halt auch eine Entwicklung, wo man sehen kann, dass sich halt einige Plattformen positiv dazu stellen und andere dagegen. Also jetzt My Mini Factory macht da genau den umgekehrten Weg. Die sagen, hey, wir wollen kein AI-generiertes Material auf unserer Plattform haben. Und wir bauen jetzt auch einen eigenen Slicer, der Open Source, weiß ich gar nicht, aber halt Community-driven ist. Das ist eine Eigenentwicklung. Ich meine, es ist Open Source, aber ich müsste jetzt...
Also eigentlich macht es halt, wenn es Community-driven sein soll, nur als Open Source sind, weil sonst wird es ja schwierig.
Warte, wie heißt das?
Soulcraft.
Genau.
Da bin ich halt noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil das Resin-Printing-Umfeld ist halt ein sehr proprietäres Umfeld. Also da bin ich halt mal gespannt, wie schnell die da vorankommen.
Ist Open Source, ja. Ist ein Open Source, ja. Aber Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. Ja,
weil ich glaube, es gibt noch nichts. Ne? Das ist bisher nur die Initiative, die läuft. Ja, also es gibt noch keinen.
Aber ich merke es halt auch, ich gucke immer auf Kickstarter, nach SDL-Kickstartern. Und boah, ist da viel KI-generiertes Zeug jetzt mit dabei. Also gefühlt von 10 Kickstartern 9 Stück KI-generiertes. Also dann steht immer dabei, man muss dann ja bei Kickstarter sagen, hey, hast du KI-generiertes verwendet, ja oder nein? Und dann ist, viele sagen, okay, nur für die Artworks, was schon schlimm genug ist, weil dann sparst du dir ja den 2D-Zeichner an der Stelle. Oder dann gibt es die, die sagen, ja, nur das Basismodell und dann verfeinert wurde es aber von einem Menschen. Okay, ja, das ist für mich schon fast ein Ausschuss. Und dann gibt es halt welche, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, ob da noch so viel verfeinert wurde.
Ja, also ich kann dem nichts abgewinnen. Auch es ist mir eigentlich egal, ob das Artwork ist oder ob es nachher verfeinert wird oder nicht verfeinert wird oder was auch immer. Da ist prinzipiell hätte da einfach ein Künstler beteiligt sein können, ja, und hätte von mir aus initial irgendwie das die Skizze dafür machen können oder was auch immer. Und ich weiß nicht.
Ja, man merkt
da, halt da gehört keine generative KI hin.
Ja. Man merkt es auch an der Schlagzahl. Also wenn so ein Kickstarter, da kommt halt alle 2 Monate einer, ja. Und von einem, der immer denselben macht. Und dann halt noch eine Fortsetzung davon.
Ja.
Vorzugsweise mit Ballonbrüsten. Das ist
ja, wobei ist es auch ohne AI.
Das ist unglaublich.
Also qualitativ schlechte Kickstarter in Massen von den gleichen Leuten gab es da vorher schon. Es gibt halt auch so Kickstarter. Sagen,
also, das macht ja den Slop nur einfacher und nicht.
Ja. Aber wenn halt die Hemmschwelle so niedrig liegt, dann ist halt leichter gemacht. Es gibt so viele, die halt das auch echt verdienen, weil sie handgemacht das Zeug machen. Und da halt auch Zeit und reinstecken, wo du schon merkst, okay, da ist halt auch Herzblut mit drin. Und das sind echt eher die selteneren Projekte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die dann gerne untergehen in dieser Schwemme von.
Ja, klar.
Ja. Wollen wir vielleicht deswegen noch zu dem Modellökosystem vielleicht umschwenken als so letztes Thema? Wenn wir jetzt schon voll in Kickstarter und uns so drin sind.
Ja, genau.
Weil so ein bisschen, was ich halt das Gefühl habe, also es gibt halt, wo es vor Jahren noch einige STL-Kickstarter hab, gibt's halt jetzt gefühlt Milliarden an Crowdfundings mit STLs.
Ja.
Schon. Also ich finde, es sind eigentlich eher wieder weniger geworden, fand ich.
Das, inzwischen sind es wieder ein bisschen weniger, aber ich finde, es sind halt immer noch viele und viel Crap ist halt auch einfach dabei.
Ja. Das finde, also ich meine, ich beobachte das ja nur immer passiv bei Martin, aber ich finde, es sind, also auf Kickstarter zumindest, finde ich, sind es eher weniger geworden. Jetzt nutzt halt jeder irgendwie Patreon und hat jeder irgendwie sein eigenes Zeugs und veröffentlicht es irgendwo. Das ist das, was ich irgendwie so
latent. Es gibt natürlich jetzt auch mehr Plattformen. Also ist das Gleiche wie mit Brettspielen. Ich meine, die Brettspiele sind ja jetzt auch nicht nur auf Kickstarter, sondern sind ja jetzt auch auf GameFound, Game on Tabletop und 5 anderen Plattformen.
Ja.
Indiegogo zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Da habe ich früher einige Sachen gecrowdfundet. Ich habe schon lange nichts mehr von Indiegogo gehört.
Das gibt's. Ich glaube, da war das Modell ist ihnen ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das war ja so ein Modell, dass da meistens oder dass die Projekte da so gemacht werden konnten, dass sie das Geld auf jeden Fall kriegen, egal ob sie jetzt gefundet werden oder nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht so super gut angekommen.
Ja.
Genau, aber es gibt halt viele STL-Sachen und bei Patreon finde ich zum Beispiel das Ding, also da gibt es echt viele und man muss auch sagen, also ich finde die Quote an welchen, wo es wirklich gute Sachen gibt, auch immer noch relativ hoch. Also so jetzt gefühlt. Weiß nicht, ob du das anders siehst, Martin?
Ja. Sehe ich auch so, aber das Problem ist halt dadurch, dass die so viele geworden sind, es werden ja nicht mehr Bäcker. Ja. Also die wählen dann schon, also es war früher schon so, wenn dann so ein Zombie-Side-Kickstarter rauskam, dann war das immer so, okay, da hat halt jeder mitgebackt, dann sind die in die Millionen geschossen, weil du halt extrem viel an Plastikminiaturen bekommen hast oder PVC für dein Geld. Ja, für relativ kleines Geld hast du relativ viel bekommen, wenn es dann ausgeliefert wurde irgendwann mal. Und bei den STL-Sachen kriegst du es ja direkt, da ist dann meistens nur so ein 2 Wochen Versatz. Und du kriegst relativ auch viel für dein Geld. Und dann ist aber oft Quantität vor Qualität. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen habe, wo ich sage, okay, Der ist relativ teuer, weil er irgendwie 3 Büsten macht und die 3 Büsten kosten mich aber 20 Euro. Dann knackt der Krebs der an der 100 Euro Marke rum und die andere, die halt, was weiß ich, 20 Figuren machen für 12 Dollar, die gehen halt durch die Decke und nehmen Tausende ein, weil die halt mehr bieten an der Stelle. Ob der eine künstlerisch wertvoller war als der andere, kann man jetzt schlecht beurteilen. Ich persönlich finde manchmal ja, dass das halt schon einen Unterschied macht, aber die gehen halt gleich unter in der Masse der Angebote.
Ja. Und ist natürlich auch die Frage, für eine Nutzung die Leute das backen, weil wenn sie es backen, damit sie da halt irgendwelche weil oft ist ja manchmal inzwischen auch ein Spiel dran gebunden oder so, dann, wenn halt viele Leute sich das kaufen, um was zu spielen, dann werden die sich halt nicht die 3 Büsten kaufen, weil mit denen wird man kein Brettspiel oder so machen, zum Beispiel.
Ja, wobei ich muss sagen, das ist ja grundsätzlich, also finde ich jetzt nicht zwingend schlecht, denn an der Stelle kann man ja entscheiden, was man backt. Ja, klar, für die Künstler, nenne ich es jetzt mal, oder die Initiatoren, ja doch, lass Künstler, also ob sie sich jetzt Miniaturen ausdenken, modellieren oder ob die sich Spiele ausdenken, ist ja egal. Aber klar, für die ist natürlich schwieriger, weil eine größere Konkurrenzsituation da ist. Aber für dich als Nutzer oder als Konsument, wie auch immer, hast du ja die Möglichkeit quasi zu entscheiden, was du haben willst. Also du hast ja die größere Auswahl sozusagen.
Mhm. Ja.
Und damit kannst du dich eben entscheiden. Ich habe Bock hier auf super gearbeitete Büsten und so weiter, kann ich da unterstützen. Und allerdings, ob es dann halt nicht dazu führt, dass im Prinzip Künstlern ihr Durchbruch in Anführungszeichen verwehrt bleibt, weil sie sich halt in der Masse nicht durchsetzen können oder weil sie verkannt werden. Sozusagen.
Zur Lebzeit.
Ja. Zu Lebzeit. So drastisch wollte ich es nicht ausdrücken, aber ja. Aber das ist ja, also
ja.
Ein Nachteil, aber ich finde halt, dafür hast du halt die Möglichkeit, dir das rauszusuchen, worauf du Lust hast.
Also was
ist ja nicht umsonst, setzen viele auf so Abo-Modelle bei Patreon und ähnliches. Dass du halt, oder bei meinem Minifactory Tribes, dass du halt da monatlich ein festes Einkommen hast. Aber wenn du dann mal irgendwie einen Monat hast, wo die Figuren dir nicht so gefallen, dann überlegst du ja schon, okay, kündige ich da jetzt, mache ich jetzt den Aufwand, das zu kündigen, oder manchmal, vielleicht vergisst man es auch, und das läuft halt dann weiter, und man bekommt jeden Monat irgendwas, auch wenn es einem vielleicht nicht immer hundertprozentig gefällt, oder vielleicht ist von 4 Modellen nur 1 dabei, wo man sagt, oh, genau das wollte ich jetzt unbedingt haben. Das ist ein bisschen das.
Aber ich muss sagen, das ist das, was mein Punkt vielleicht ein bisschen ist. Also ich bin da fast komplett raus, außer für die paar Metal Gear Solid Modelle. also ich habe nichts mehr, weil es ist halt inzwischen, finde ich, ist es da tatsächlich so ein bisschen so ähnlich wie mit den Streaming-Diensten. Weil es ist halt, und wie bei Software auch, dass du halt diese Abo-Modelle hast. Und du halt dann teilweise, in Anführungszeichen, bei manchen bist du ja gezwungen, eigentlich im Abo zu bleiben, weil manche bieten ja gar nicht alles außerhalb vom Abo da noch an. Also du kannst ja bei vielen gar nicht die Modelle oder zumindest die Modelle komplett, weil da gibt's ja dann die Patreon-Exclusives, logischerweise. Damit wollen sie halt die Leute ein bisschen Login in ihr Abo oder so. Die du dann halt nicht auf My Mini Factory kaufen kannst oder so. Oder bei manchen sind auch die Aufpreise wild, wenn die Sachen dann einzeln auf My Mini Factory drauf sind. Und ja, diese Abo-Modelle, da kannst du halt auch nur noch sehr, sehr viel Cherry-Picking dann im Endeffekt machen und musst halt schnell im Kündigen und wieder was anderes abonnieren sein, wenn du halt jetzt nicht super viel Geld da rein investieren willst.
Aber das kann halt auch nicht das Ziel sein. Ja, eigentlich müsstest du, Ich weiß nicht. Also ich meine, das mit dem schnell abonnieren und dann schnell wieder kündigen, das ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich sollten sie halt dir ein Modell anbieten, wo du einen sinnvollen Bonus haben kannst, wenn du sie abonnierst und ansonsten zu einem vernünftigen Preis des Zeugs auf My Mini Factory kaufen kannst. Aber ja.
Ja, aber da muss man halt dazu sagen, das sind ja im Zweifelsfall Künstler und keine BWL-Marketing-Product-Development-Menschen.
Und wie bei Software und anderen Sachen machen sie es aber halt so, dass was funktioniert, wird gemacht. Weil ich meine, bei der Software hat auch irgendwann einer angefangen, Abos zu etablieren und jetzt macht jeder Abos.
Ja, auf der anderen Seite muss ich, also ich kann es jetzt aus der Software-Sicht zum Beispiel auch zumindest in Teilen nachvollziehen, auch wenn ich jetzt im Zweifelsfall unbeliebt mache. Aber das gibt dir halt eine gewisse Planbarkeit.
Ja.
Also du hast halt, also
ja, klar.
Wir sind Arbeitgeber, hier hat kein Abo-Modell, ja, wir sind Softwareentwickler und du musst halt als Firma, in dem Fall auch als Künstler in irgendeiner Form, hast du halt fixe Ausgaben, die sind da und die musst du decken.
Ja.
Und wenn du jetzt Pech hast und in einem Monat kauft halt niemand deine Modelle, wenn es Single Price quasi ist und nicht Abo, dann ja, aber, stehst halt da und kannst nicht, ja, verstehst? Und
ja, nee,
dann aber hast du hoffentlich irgendwie Rücklagen, um das zu ändern, und mit dem Abo hast du halt eine gewisse Planbarkeit.
Ja, genau, aber beim Abo musst du halt auch irgendwie, weil das ist ja das, wo es oft misused wird, insgesamt, dass du halt Abos machst, aber potenziell halt nicht den Mehrwert des Abos deliverst, sage ich jetzt mal. Weil halt im Endeffekt du zwar Abo-Gebühren verlangst, aber im Endeffekt die Weiterentwicklung oder so irgendwas, sagen wir jetzt mal, es ist eine Abo-Desktop-Software als Beispiel, aber es halt kein Update gibt, sondern nur jedes Jahr einmal ein Update kommt. Ja. Und bei den Patreons finde ich es halt so ein bisschen, zum Beispiel, das war für mich ein Unterschied früher zu denen, wo mir immer noch nicht einfällt, White Werewolf Tavern waren die mit der Sturmriesen, glaube ich. Weil da konntest du halt sagen, okay, die haben eine eigene Idee und bringen dazu Modelle raus. Oder der eine Patreon mit den Battlefleet Gothic Schiffen oder so. Da weiß ich, was ich bekomme. Und wir wissen ja, Martin hat jeden Monat mehr Battlefleet Gothic Modelle bekommen. Aus dem Kicks. War das nicht ein Patreon mit den Also es war nicht für Battlefleet Gothic vorrangig, aber da waren ja die Schiffe teilweise raus, die wir hatten. Da weißt du halt, was du bekommst, während zum Beispiel bei so anderen, wie jetzt zum Beispiel die mit den Metal Gear Solid Modellen, 90% der Zeit machen die halt irgendwelche Anime- oder Videogame-Charakter, die mich halt überhaupt nicht interessieren. Ja. Aber um jetzt den Metal Gear Solid-Charakter zu machen, muss ich halt dann im Zweifelsfall 2 Monate abonnieren oder 1 Monat, je nachdem, um halt an diese 2 Modelle zu kommen, weil sie hinterher halt auf meinem Mini-Factory nicht zum Verkauf stehen als Einzelmodell. Und wenn natürlich Leute jetzt zum Beispiel diese Einzelmodelle super gut finden, weil technisch und kreativ sind die tatsächlich teilweise super gemacht jeden Monat.
Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen.
Aber es sind halt Sachen, die mich nicht interessieren. Und dann bin ich halt beim Abo aber zu einem gewissen Grad halt da raus bei denen, weil dafür gibt's halt zu viele. Und jetzt 7 Patreons sogar nur für 1 Monat zu abonnieren, weil in jedem ein Modell drin ist, das ist dann halt auch irgendwie meh.
Ja.
Also ich habe mir eine Obergrenze von 10 gesetzt und von 10 Patreons oder My Mini, also insgesamt. Und ich versuche da eigentlich immer drunter zu landen. Ich glaube, ich war letzten Monat bei 3 oder so. Und inzwischen, jetzt ist ja Monatsende, wo wir die Folge aufnehmen. Also ich glaube, übermorgen ist Monatswechsel. Ich werde wahrscheinlich 7 oder 8 wieder kündigen. Das heißt, man muss halt gucken, man wird sich halt einfach ein Limit setzen. Also ich setze mir immer ein Limit und gucke dann, wen ich unterstütze und halt, ob das, die preisen am Ende des Monats immer normalerweise an, was es am nächsten Monat gibt. Mhm. Und dann kann man für sich entscheiden, möchte ich das haben oder möchte ich es nicht haben. Und was sie dann machen, um zu verhindern, dass die Leute immer dieses Hopping machen, so wie ich es dann tue, ist, dass sie Loyalitätsbonus anbieten. Mhm. So diesen Loyalty-Bonus zu sagen, okay, wenn du jetzt 4 Monate dabei bist, 5 Monate, 6 Monate und so weiter, dann kriegst du irgendwie einen Bonus. Und dann, wenn aber jemand konsistent gute Sachen abliefert und ich da sage, okay, da bleibe ich dabei, dann kriege ich diesen Loyalitätsbonus. Zum Beispiel war ich mal 1 Monat lang Patreon bei Blackforge Games und die haben einen relativ coolen Skype, der hieß Himikus Mind so ein Gesicht mit so einem Tempel oben drauf. Und dann habe ich gefragt, das ist ziemlich cool. Und das ist ein Loyalitätsbonus. Und den kriegst du, wenn du ein Jahr lang dabei bist. Also wenn du ein Jahr lang ununterbrochen abonniert hast. Hm. Und er sagt, okay, gut, ich werde dieses Modell niemals bekommen. Weil man muss halt konstant abliefern, wenn das funktioniert. Und ich habe genau einen Patreon, den ich dauerhaft abonniere und alle anderen sind optional. Das ist so, diese stehenden NATO-Mitgliedsländer sind halt, gibt's nicht so viele, ja. Das ist schwierig.
Ja, vor allem, wie gesagt, je nach Thema halt, wenn halt ein Patreon ein bestimmtes Thema hat und das ist halt auch gut durchgängig, dann zum Beispiel, ich war ja lange Patreon von, wie heißen die, die Mechanicum-Dinger gemacht haben?
Stationforge?
Stationforge meine ich.
Okay, ja.
Bei Stationforge war ich ja lang, weil ich wusste, ich kriege jeden Monat halt Mechanikum-Modelle, die ich potenziell mindestens für Bits oder so auch irgendwie sinnvoll mir mal was ausdrücken würde, weil ich weiß, die Modelle sind eigentlich ganz cool die meiste Zeit. Zwischendrin gab es ja auch immer ein Fahrzeug oder so oder irgend so ein Walker oder so irgendwas, deswegen ziemlich cool. Und da kann ich auf jeden Fall mal eine Weile dabei bleiben, bis ich halt, sagen wir mal so, genug Mechanikum habe. Inzwischen habe ich genug, deswegen bin ich da jetzt schon eine Weile kein Patreon mehr. Aber das ist halt so ein klares Thema, da weiß man, was man hat. Und das war für den Use Case, den ich hatte, war es da jetzt auch okay, dass ich da dann ein paar Monate dabei bin. Aber wenn ich mir halt da zum Beispiel bei dem Metal Gear Solid Modell, da hast du häufig dann auch das, dass du immer noch die Modelle vom Vormonat kriegst. Bei manchen von den Patreons, aber halt nicht die exklusiven. Und dann habe ich halt mir die vom Vormonat auch runtergeladen, aber die Wahrscheinlichkeit tendiert halt gegen 0%, dass ich irgendeins dieser Modelle jemals für was verwenden werde, die da im Vormonat drin waren.
Ich gucke ja immer, was ist so ein bisschen eigen produziert oder was ist einfach nur ein Franchise. Also hat halt irgendwie irgendein Videospiel genommen und hat sich eine Figur gemacht. Da habe ich lieber die was Eigenes machen. Und wie gut lässt es sich denn, also wie ist es für Kunstprojekte gedacht? Also ist da viel Haut dabei und ist da viel Kombo aus Metall, Leder, kann ich damit arbeiten, ja? Habe ich da eine Idee dazu? Dann finde ich, reizt es mich mehr. Was ich noch finde, ist, dass wir betrachten es immer so aus unserer Sicht und sagen, okay, was mich interessiert, nehme ich mit. Aber es macht einen unglaublichen Druck auf diese Künstler, dass die halt abliefern müssen, und zwar jeden Monat und zwar kontinuierlich, einen unglaublichen Deadline-Druck, der erzeugt wird, an dem viele auch so einen Burnout haben. Also ich habe ganz viele Patreons, die immer wieder mal auch einfach sagen, okay, ich kann im Moment gerade nicht, weil halt irgendwie was Privates, und wenn da noch irgendwie privat irgendwas passiert, dann sind die ruckzuck ausgebrannt und fallen dann irgendwie ein, zwei Monate aus.
Ja.
Das ist schwierig. Das beobachte ich aber bei meinen Patreons tatsächlich relativ häufig.
Ja, es ist halt häufig auch so, weil sie so ein bisschen den Druck sich, also teilweise vielleicht auch selber machen, weil, weiß nicht, oder weil es halt so erwartet wird, dass du halt mehr als ein Modell abliefern musst oder so.
Ja. Ihr meint, manchmal sind so Gruppen, so Gruppierungen, wo halt drei, vier Künstler
das
sind.
Ist manchmal schwer zu sagen, wie viele da dahinter stecken, weil manchmal denke ich mir auch einfach, hey, mach doch einfach jeden Monat ein Modell oder zwei Modelle anstatt fünf.
Ja.
Wenn die Qualität die gleiche ist, dann wäre das, glaube ich, jetzt auch nicht so der.
Ich will zum Beispiel, habe ich bei Balkamancer, dem Patreon, da bin ich dabei, weil da hat er mehrere Künstler und da gucke ich immer, da gibt es eine Sculptorin, die Paulina Schamann, die hatte mal ihren eigenen Patreon, der war aber dann, hat sie eingestellt, auch weil es sich nicht gelohnt hat, und hat dann bei dem Balkamancer angeheuert und modelliert jetzt für ihn. Und gucke ich mal, was die macht. So, weil von der fand ich den Modellierstil sehr gut. Und dann sage ich, okay, gucke ich, wenn da was dabei ist, was sie macht, dann reizt mich das schon.
Ich denke, das ist aber auch was ich finde, was bei den Patreons teilweise halt besser funktioniert oder gut funktionieren kann, ist, wenn du halt so mehrere Künstler hast, die vielleicht auch einen leicht unterschiedlichen Stil haben. Weil dann hast du halt auch, kannst du halt auch mehr Leute von verschiedenen von den Sachen begeistern. Was mir zum Beispiel super gefallen hat, aber deswegen werde ich Balkamancer jetzt nicht on the spot. Ich fand zum Beispiel diese eine Mass Effect Miniatur, die glaube ich diesen Monat oder letzten Monat oder so drin ist, die fand ich halt super potenziell.
Ja, genau wegen der habe ich gebackt.
Ja, aber das wäre halt auch die einzige, die mich in dem Monat interessiert hätte von den ganzen.
Lass mich mal gucken, was davon die Paulina gemacht hat.
Weil zum Beispiel aber mit der Bayonetta-Figur kann ich nicht so viel anfangen.
Nee, wirklich auch nicht.
Okay. So, das war ja ein wilder Ritt jetzt. Haben wir noch letzte Themen übrig?
Ich wollte nur sagen, wie sehr mich dieses Thema mit den Patreons so ein bisschen an Renaissance und Co. erinnert, ne? Wo du auch die Künstler hast, die dann versucht haben, einen Mäzen zu finden und dann Künstlerkollektive sich gebildet haben, dass man halt nicht alleine hungern muss.
Ja, also im Endeffekt ist es genau das Gleiche eigentlich.
Okay, wunderbar.
Eine wilde Reise durch das 3D-Druckuniversum. Update 2026.
Genau.
Damit wir diese Folge klar datieren, falls sie jemand im nächsten Jahr hört und sich wundert, wie, das ist inzwischen ist alles anders. Veraltet. Die Drucker drucken selber und schmeißen die einfach raus und die sind vollkommen gewaschen und so. Wer weiß, was es nächstes Jahr gibt.
Und schon direkt automatisch angemalt.
Genau, Multifarb-Resin-Druck, in dem da so Mini-Sprühdüsen drauf sprühen.
Resine auf Zuckerbasis kann man jetzt auch essen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Also hier habt ihr es gehört, das sind die Predictions für nächstes Jahr, wenn wir die Folge aufnehmen. Resin muss aus Zucker sein und alles ist automatisch bemalt.
Ganz genau. Okay, gut. Also dann wisst ihr jetzt Bescheid über den 3D-Druck. Und wir hören uns hoffentlich Ende des Monats wieder. Wir hoffen, dass wir es diesmal pünktlich schaffen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim 3D-Drucken und 3D-Drucke bemalen. Wir waren der
Mark,
der Martin,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Ciao.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net.